Domradio weltweit.
Podcast.
Vor 70 Jahren begann alles mit Speck, mit dem man eben nicht nur Mäuse fangen kann, sondern auch Menschen das Überleben sichern. Eine anfangs kleine Hilfsaktion wurde dann aber immer größer. Das Ergebnis heißt Kirche in Not. Das katholische internationale Hilfswerk Ostpriesterhilfe feiert dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Wir gratulieren hier in Weltweit dazu und stellen Ihnen diese Erfolgsgeschichte in den kommenden 2 Stunden vor. Am Mikrofon ist Martin Mölder. Radio weltweit. Der 13. Januar 1913 ist kein Datum, das in Geschichtsbüchern als besonders wichtiges Datum vermerkt wäre. Dabei wurde an diesem Tag in Meidrecht in den Niederlanden ein Junge geboren, der Jahre später, nach dem Zweiten Weltkrieg, als katholischer Ordenspriester viel bewegen wird und vielen Menschen helfen wird. Pater Werenfried van Straten.
Man kann nicht über die Liebe predigen oder das Evangelium verkünden für Menschen mit leeren Magen. Ich habe also hunderte Tonnen von Speck gesammelt und deswegen den Namen Speckpater bekommen.
Pater Werenfried van Straten hatte kurz nach dem Krieg das Elend der deutschen Heimatvertriebenen aus dem Osten gesehen. Erschreckt und aufgerüttelt begann er daraufhin in Belgien für diese notleidenden Deutschen zu sammeln. Doch er stieß zunächst auf heftige Ablehnung. Waren es doch gerade die Belgier, die besonders schwer unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu leiden hatten. Doch Pater Werenfried gelang es, dass seine Zuhörer in den Deutschen die leidenden Mitmenschen erkannten. Weil die Belgier eher Lebensmittel als Geld hatten, spendeten sie vor allem Speck. Aus dieser Hilfsaktion von Pater Werenfried entwickelte sich das weltweite Hilfswerk Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Dabei reiste der Prämonstratenser auch oft hinter den eisernen Vorhang, zur Sicherheit oft unter falschem Namen und mit angeklebtem Schnurrbart.
Meine eigene Mutter hat mich nicht wiedererkannt und so bin ich mit einem falschen Pass nach Osten. Es war nämlich sehr gefährlich für einen Bischof, mich zu empfangen. Damals hat man mich den letzten General des Kalten Krieges genannt.
Dabei kam Pater Werenfried mit friedlichen Absichten. Er unterstützte die verfolgte Kirche im Kommunismus mit Geld, Hilfsgütern und Bibeln. Den Regimen war er natürlich ein Dorn im Auge. Einmal wurde er verhaftet und verschleppt, konnte aber wieder fliehen. So wurde sein Einsatz auch zum Vorbild für einen Agentenkrimi unter dem deutschen Titel »Im Namen des Vaters«.
Ich kam ziemlich gut weg da, obwohl natürlich meine Organisation wurde irgendwie vorgestellt als eine Art Spionagezentrum, das noch besser war als die KGB. Es stellt nicht das Wesentliche dar meines Werkes, aber vieles Historisches ist wahr und es ist gut geschrieben.
Der gebürtige Niederländer wurde als glänzender Organisator und mitreißender Prediger bekannt. Er hielt bis zu 90 Predigten in einem Monat. Als seine eigentliche Aufgabe aber entdeckte er das Betteln. Legendär wurde sein sogenannter Millionenhut, mit dem er in Kirchen und Sälen für Kirche in Not sammelte. Erst 87-jährig gab Pater Werenfried van Straten die Leitung seines Hilfswerkes ab. Kurz nach seinem 90. Geburtstag starb der Speckpater am 31. Januar 2003. Der Kölner Kardinal Joachim Meissner würdigte Pater Werenfried nach dessen Tod einmal so.
In ihm begegnen wir einem Zeugen Jesu Christi, den der Herr zu den Menschen in Not und Bedrängnis gesandt hat. Es ist eine Menschheitsüberzeugung, dass Worte belehren, aber Beispiele mitreißen. Das gilt ganz besonders für Pater Werenfried. Er war und ist ein mitreißender Zeuge Jesu Christi und ein wirklicher, barmherziger Bruder der Trostlosen und Hoffnungslosen.
Ein Porträt über Pater Werenfried van Straten war das von Martin Korden. Gleich rede ich über sein Lebenswerk Kirche in Not mit der Geschäftsführerin Karin Maria Fennbert.
Domradio weltweit.
Heute zum 70. Geburtstag des katholischen internationalen Hilfswerks Kirche in Not. Zu Gast ist die Geschäftsführerin Karin Maria Fennbert. Frau Fennbert, wir haben eben gehört, wie alles angefangen hat 1947 mit dem Speckpater, Pater Werenfried van Straten, wie man ihn nannte. Er hat damals für die Heimatvertriebenen gesammelt und zum Wort betteln eigentlich auch immer gestanden. Benutzen Sie das heute noch?
Also er war da sicher ein ganz besonderer Mensch, hatte da auch ein ganz besonderes Charisma dafür. Manchmal denke ich so an ihn und denke mir, Mensch, Pater Werenfried, könntest du mir nicht noch ein bisschen mehr davon herunterreichen, von oben nach unten? Aber es ist für mich jetzt nichts Negatives, das Wort betteln.
Inwiefern wirkt denn dieses Lebenswerk dieses ganz charismatischen Paters noch nach? Also so lange ist er noch nicht tot, 2003 gestorben.
Also es wirkt vor allem nach in seinen geistlichen Richtlinien, die er verfasst hat für die Leiter, Mitarbeiter und Wohltäter des Hilfswerks. Die sind, so wie es seine Art war, sehr kernig formuliert, geben unserem Hilfswerk ein starkes Profil und von dem hoffe ich, dass das noch lange so weiterlebt.
Sie haben was zu feiern dieses Jahr, nämlich 70 Jahre Kirche in Not. Das Hilfswerk gliedert sich ja in die internationale Zentrale in Königstein im Taunus und hat derzeit 24 nationale Sektionen, darunter das deutsche Büro in München, wo Sie auch arbeiten, und das so wichtige Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, DZI, haben Sie auch. Wäre Pater Werenfried stolz auf das, was da mittlerweile entstanden ist?
Ja, ich denke, er konnte schon zu seinem Lebensende, nämlich am 31. Januar 2003, sehr stolz sein auf das, wo er mitwirken durfte als Werkzeug in den Händen Gottes. Nämlich, dass wir zum Beispiel jetzt im letzten Jahr 2016 in 148 Ländern geholfen haben, mittlerweile 24 Länderbüros weltweit haben. Das heißt, nicht nur in ganz Westeuropa unterhalten wir ein Büro. Das neueste Büro wurde in der Slowakei eröffnet, davor im letzten Herbst auf den Philippinen. Dann sind wir auch seit kürzerer Zeit in Südkorea in Seoul. Wir haben auch um diesen Zeitraum herum ein Büro eröffnet in Kolumbien und in Mexiko. Wir sind in USA, Kanada, in Chile, in Brasilien, auch schon länger in Australien. Also da können wir wirklich stolz darauf sein.
Und das sagen Sie so. Ist das denn leicht? Werden Sie überall da willkommen geheißen? Müssen Sie einfach nur mit den zuständigen Behörden reden und dann machen Sie ein Büro auf? Oder das hängt ja auch mit so einer Willkommenskultur Ihnen gegenüber zusammen, oder?
Ja, also häufig ist es so, dass Menschen auf uns zukommen. Also auf den Philippinen war es tatsächlich so, dass die Bischofskonferenz auf uns zugekommen ist. Und es ist eine Entwicklung, die man auch von Beginn an beobachten kann. Nämlich, dass aus Ländern, die Hilfe bekommen, wie Deutschland, hat ja zu Beginn Hilfe bekommen von den Belgiern und Niederländern. Und dass diese Länder zu Geberländern werden. Und diese Entwicklung gibt es auch in Brasilien. Das brasilianische Büro kann eigentlich alle Anfragen, die aus Brasilien kommen, selbst decken mittlerweile und gibt wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr. Und so ist das die Entwicklung auf der ganzen Welt. Und die philippinischen Bischöfe wollten zum Beispiel Kirche in Not etwas zurückgeben von dem, was sie so lange erhalten haben. Und wir haben ja auch schon seit einigen Jahren ein Büro in Polen und da ist es natürlich genau dasselbe.
Kirche in Not verteilt jährlich über 120 Millionen Euro Hilfsgelder. Sie haben es gesagt, im letzten Jahr waren es sogar noch mehr. In über 140 Ländern. Wo liegen denn die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
Die Schwerpunkte der Arbeit, die liegen seit einigen Jahren schon in Afrika. Da kommen ungefähr ein Drittel unserer Projektanträge her, weil die Kirche dort sehr wächst, auf der anderen Seite vielen Nöten ausgesetzt ist. Der zweite Schwerpunkt in den letzten Jahren war ganz sicher der Nahe Osten. Denn dort drohte und droht sicher noch immer, das Christentum auszusterben. Das sind so die ganz großen Schwerpunkte.
Dazu muss man aber sagen, dass Ihre Klientel, Ihr Adressat in erster Linie natürlich Kirchenleute sind. Das heißt Priester, Ordensschwestern auch. Sie haben die Anträge angesprochen, die stellen dann die Anträge an Sie.
Ja, also wir sind ein pastorales Hilfswerk in allererster Linie. Man konnte vielleicht in den letzten Jahren bei unseren Projekten im Nahen Osten auch den Eindruck gewinnen, dass wir ein humanitäres Hilfswerk sind, aber das ist nur ein Ausnahmefall, weil es dort um das Überleben der Christen als solches ging. Deswegen mussten wir auch und müssen noch humanitär helfen. Aber wir sind in erster Linie ein pastorales Hilfswerk. Pater Werenfried war immer ganz wichtig, die Ausbildung und die Existenzhilfe für Priester und für Ordensleute. Und Sie haben vollkommen recht. Unsere Anträge gehen für gewöhnlich immer über die Hände eines Bischofs. Ein Ortsbischof muss seinen Segen geben oder ein Nuntius. Denn es ist immer möglich, dass jemand dringend Hilfe braucht und der kann sich verbal überhaupt nicht äußern. Und daneben ist jemand, Der braucht die eigentlich gar nicht so dringend, aber kann sich wunderbar verkaufen. Und da wir das nicht wissen können im Detail vor Ort, deswegen muss immer ein Bischof sagen, ja, das sollte unterstützt werden.
Was für eine Art von Unterstützung geben Sie dann?
Das ist unterschiedlich. Wie gesagt, wir sind ein pastorales Hilfswerk. Ich habe es schon genannt, Priesterausbildung, Existenzhilfe für Priester. Wir geben noch nicht ganz, aber fast 1,5 Millionen Messstipendien weltweit pro Jahr weiter. Das heißt, ungefähr alle 22 Sekunden wird auf der Welt eine heilige Messe in der Intention eines Wohltäters von uns gefeiert. Wir unterstützen Ordensleute, auch kontemplative Ordensleute. Wir geben Bauhilfe für Kirchenbau, für Gemeindezentren, für Noviziate, für Priesterseminare. Wir geben Fahrzeughilfe. Und da sind nicht nur normale Autos mit gemeint, das kann auch mal ein Schiff sein, das können auch Fahrräder oder Motorräder sein, aber auch mal im Ausnahmefall ein Pferd oder ein Esel. Dann machen wir ein Schriftenapostolat. Wir haben vor allem die Kinderbibel und den Katechismus Ich glaube. Dann sind wir für weltweite Evangelisierung mit den Medien, weil in vielen Regionen der Welt sind die Pfarreien einfach zu groß für den Pfarrer, dass er seine Schäfchen eigentlich gar nicht regelmäßig erreichen kann. Und da ist das Radio das Mittel der Wahl.
Und das heißt, Sie unterstützen kirchliche Medien?
Wir unterstützen kirchliche Medien, ganz genau. Und was natürlich von den Anfängen an bei uns eine Rolle spielt und in den letzten Jahren ganz verstärkt wieder eine Rolle spielt, das ist die Flüchtlingshilfe.
Und genau darüber reden wir gleich in der nächsten halben Stunde hier in Domradio weltweit. Radio weltweit. Das Jahr 2015 hat Europa und vor allem Deutschland verändert. Selten zuvor in der Geschichte kamen in so kurzer Zeit so viele Flüchtlinge zu uns. Bei mir zu Gast ist Karin Maria Fenbert, seit 8 Jahren Geschäftsführerin von Kirche in Not. Frau Fenbert, wie hilft Kirche in Not Flüchtlingen denn konkret?
Zum einen helfen wir natürlich vor allem und zuallererst vor Ort, wo die Flüchtlinge herkommen, damit sie erst gar nicht flüchten müssen. Zum Beispiel im Irak. Da haben wir seit 2014 ganz verstärkt geholfen, damit die Leute dort eine Chance haben, im eigenen Land zu überleben und auch eine Perspektive für ihre Kinder haben. Ein anderes Beispiel ist natürlich Syrien oder Teile von Afrika. Aber Sie haben genau das Jahr 2015 angesprochen und meinen damit die Flüchtlingswelle nach Deutschland. Wir haben natürlich in unserem Sortiment die Kinderbibel auf Arabisch und haben die angeboten. Wir haben aber auch ganz schnell ein Gebetsheft zusammengestellt, denn unter den Flüchtlingen, auch wenn es natürlich eine Minderheit ist, aber unter den Flüchtlingen sind auch Christen, die jetzt hier plötzlich fast ohne seelsorgliche Betreuung auskommen müssen, obwohl sie so Schlimmes hinter sich haben und es hier ja vielleicht auch kein Zuckerschlecken ist, wenn man als Flüchtling hier erstmal ankommt und monatelang in irgendwelchen Lagern ist. Deswegen haben wir die Broschüren Christliche Gebete auf Deutsch und Arabisch und Deutsch und Farsi aufgelegt. Außerdem haben wir ein kleines Heft, die Weihnachtsgeschichte auf Arabisch und die Ostergeschichte auf Arabisch. Und natürlich gibt es bei uns wichtige Grundlektüre auch auf Englisch und Französisch, wer das denn kann.
Sie waren bereits 3-mal im Irak. Wie hat sich die Lage dort in den vergangenen Jahren denn verändert?
Also ich war 2012 dort und habe deswegen die ganze Ninive-Ebene sehen können. 2012 war die Lage allerdings schon so, dass wir nicht nach Mosul reingefahren sind, weil schon damals es so war, dass Christen durch ihre muslimischen Nachbarn sich das Einkaufen besorgen lassen mussten, weil es für Christen schon damals in Mosul zu gefährlich war, auf die Straße zu gehen. Aber man konnte noch die Ninive-Ebene bereisen. Dann war ich kurz nachdem der IS erst Mosul und dann die Ninive-Ebene überfallen hat, im Irak, nämlich im Oktober. Unser Präsident war bereits Mitte August dort. Ich war im Oktober 2014 dort, weil es mich auch natürlich sehr interessierte, wie es den Leuten da wohl jetzt geht. Nicht, dass es denen 2012 besonders gut gegangen wäre, aber immerhin hatten sie doch noch teilweise ihre eigenen Behausungen. Und während im August die Flüchtlinge, die ankamen, noch auf nacktem Rasenfußboden bei sengender Hitze unter freiem Himmel schlafen mussten, im Irak wird es im Sommer leicht mal 40 Grad und heißer warm, war schon im Oktober zu sehen, dass viele in Zelten untergebracht waren, allerdings auch zum Beispiel in Schulen, die noch nicht geöffnet hatten. Und das war teilweise schon furchtbar mit anzusehen, wenn so und so viele Leute in einem Klassenraum zusammengepfercht waren. Es gab auch schon erste Wohnungen, die angemietet worden sind. Aber auch da, das war bis zuletzt und ist bis heute kein Luxus. Da wird ein Zimmer einer Wohnung dann, was weiß ich, von 8, 9, 10 Leuten bewohnt. Also es gibt wenig Privatsphäre. Dann mussten wir uns natürlich darum kümmern, dass die Menschen was zu essen haben, die Geflüchteten. Im Winter war auch wichtig die Unterstützung mit Benzin, damit sie ein bisschen heizen können. Und was im Irak eine ganz große Rolle gespielt hat, die Eltern von den Kindern, die brauchten irgendwie eine Perspektive. Und deswegen haben wir uns dann entschlossen, 8 Schulen im Irak zu bauen, die auch seit einiger Zeit alle im Betrieb sind. Und vor allem für die Kinder ist das ganz wichtig, gerade wenn sie in so Containersiedlungen waren oder in Zelten oder nachher zusammengepfercht in Wohnungen, dass sie mal rauskamen aus dieser spannungsgeladenen Atmosphäre in Schulklassen. Und das hat auch eben dann Eltern sicher davon abgehalten, sofort ans Auswandern zu denken.
Und die Lage für die nun wirklich wenigen christlichen Priester dort, wie ist die denn?
Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Es wurden natürlich auch Priester und Ordensleute vertrieben durch den IS. Die Priester haben in den letzten Monaten weitgehend so als Organisatoren in den verschiedenen Flüchtlingslagern fungiert. Und ein bisschen hing von deren Organisationsgeschick auch das Wohl und Wehe der Flüchtlinge ab. Ordensschwestern haben sich um die Kinder gekümmert, sei es im Kindergarten oder in der Schule oder bei der Essensverteilung, bei der Zusammenstellung von Essenspaketen. Es wurde kurzzeitig das Seminar der syrisch-katholischen Kirche zusammengelegt mit der chaldäisch-katholischen Kirche in Ankawa, einem Stadtteil von Erbil, sodass sie da gemeinsam ein Priesterseminar besucht haben. Und diese Pfarrer aus der Nineveh-Ebene, die bereiten sich jetzt auch zum Teil darauf vor, wieder zurückzugehen mit Teilen ihrer Gemeinde.
Im Irak arbeiten sie ja mit einem Bischof besonders eng zusammen und den lernen wir gleich kennen.
Domradio weltweit.
Kirche in Not ist in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens im Einsatz, wo der IS seit Jahren wütet und hunderte Menschen ermordet hat. Einer, der immer schon den Flüchtlingen im Irak, darunter auch vielen Christen geholfen hat, ist der Erzbischof von Erbil, Bischof Bashar Wada. Ina Rotscheid hat ihn getroffen.
Der Sender Al-Arabiya berichtet über das Vordringen der irakischen Armee in Mosul. Im Juni 2014 hatte der IS die Stadt im Nordirak erobert. Zehntausende Menschen waren daraufhin geflohen. Die Auswirkungen sind bis heute auch in Erbil zu spüren. Die Diözese ist nur rund 100 Kilometer von Mosul entfernt. Erzbischof Bashar Wada ist dort das Oberhaupt der chaldäischen Kirche.
Wir haben rund 13.200 Familien aufgenommen, die aus Mosul und der Ninive-Ebene kamen und alles zurücklassen mussten. Geld, Schmuck, Autos, Papiere. Alles hat der IS ihnen abgenommen. Ich hoffe, dass die Rückeroberung Mosuls erfolgreich sein wird, dass es dann einen Wiederaufbau und einen Versöhnungsprozess gibt, damit die Menschen zurück können. Denn leider haben auch über 4.000 christliche Familien unser Land verlassen. Und wenn das so weitergeht, bedeutet das das Ende der Christen im Irak.
Dabei blicken die Christen auf eine 2000-jährige Geschichte im Irak zurück. Zusammen mit Syrien und der Türkei zählt das biblische Mesopotamien zu den ältesten christlichen Siedlungsgebieten. Doch während vor dem Einmarsch der USA im Jahr 2003 noch rund 1,2 Millionen Christen im Irak lebten, sind es heute nur noch rund 300.000. Bischof Wada wird nicht müde, vor einem Exodus der Christen zu warnen.
If we don't really act, wenn wir nichts unternehmen, wird es bald keine Christen mehr im Irak geben. Aber die irakische Regierung tut nichts. Sie bemüht sich noch nicht einmal, die Lage der Minderheiten zu verbessern. Dabei sind Christen eine Bereicherung für die irakische Gesellschaft. Sie genießen ein hohes Vertrauen. Es gibt sogar viele muslimische Familien, die ihre Kinder auf christliche Schulen schicken. Das zeigt, wie groß die Wertschätzung ist. Ich glaube, dass dies auch ein Geschenk Gottes ist, das wir zum Wohle der ganzen Gesellschaft nutzen müssen.
Bischof Wada fordert internationale Unterstützung und politischen Druck auf die irakische Regierung, um eine Versöhnung der Religionen im Irak voranzutreiben. das ist nicht leichter geworden, seit die USA einen neuen Präsidenten haben. Donald Trump hat ganz offensichtlich keinen Sinn für komplexe Zusammenhänge, aber die USA hätten eine Verantwortung, sagt der Erzbischof von Erbil.
Well, I've always said that invading Iraq was
Ich war immer der Meinung, dass der Einmarsch im Irak ein Fehler war. Die USA haben eine moralische Verpflichtung für das, was hier passiert, und sie müssen ihren Job zu Ende bringen. Damit will ich nicht das Vorgängerregime unter Saddam Hussein verteidigen, aber in ein Land einzumarschieren, so tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen und dann die Truppen abzuziehen, das geht nicht. Die USA haben ein gespaltenes Land hinterlassen, die Korruption wuchert. Dafür tragen die USA eine Mitverantwortung und deswegen wünsche ich mir ein entschiedenes Engagement. Keine militärische Intervention, aber Hilfe, die den Menschen eine Rückkehr zu ihrem Alltag ermöglicht.
Dankbar ist er für die Hilfe aus aller Welt. Sie ermöglicht seiner Diözese zahlreiche Hilfsprogramme für die Flüchtlinge. Unterkünfte, Schulen, medizinische Versorgung, aber natürlich auch spirituelle Begleitung und Seelsorge.
Die bestärkt die Menschen in meiner Diözese und macht ihnen Mut. Es tut gut zu wissen, dass wir nicht vergessen.
Sagt Bischof Bashar Wahda. Frau Fenbert, wie ist denn die Zusammenarbeit zwischen Bischof Bashar Wahda und Kirche in Not?
Ja, Bashar Wahda, das ist der Erzbischof von Erbil. Und da sind, denke ich, die meisten Flüchtlinge gelandet, nachdem der IS Mosul und die Ninive-Ebene besetzt haben. Und deswegen hing an ihm eigentlich alles. Und es war ein Segen und ist es natürlich immer noch, dass Bashar Wahda die Fähigkeit eines Supermanagers hat und nicht nur Bischof ist. Das hat den Christen dort enorm geholfen und über ihn haben wir die Hilfe koordiniert. Zum einen, was den Schulbau anging, zum zweiten, was die Anmietung von Wohnraum angeht in Erbil. Wobei ich dazu bemerken muss, Erbil, das ist vielleicht so vergleichbar wie mit in Deutschland die Stadt München. Also Erbil ist sehr, sehr teuer, weil Erbil schon seit Jahren als sichere Stadt gilt und prosperierend ist. Deswegen ist der Wohnraum dort so teuer. Dann natürlich die Koordination der Nahrungsmittelhilfe, aber auch die Unterstützung für die vertriebenen Priester und Ordensleute. Das lief alles irgendwo über die Hände von Bashar Wahda, denn unser Hilfswerk muss sich natürlich auch jährlich Prüfungen unterziehen. Und da müssen die Abrechnungen alle sauber sein und stimmen. Und da war Bashar Wahda ein super Player auf der anderen Seite, um damit gute Projekte zu machen.
Und Sie haben ihn ja auch erlebt.
Ich habe ihn dreimal getroffen, als ich im Irak war. Wir hatten ihn jetzt 2017 in Köln bei uns auch auf dem Podium zu Gast. Nein, er ist einfach wirklich ein toller Organisator.
Vielen Dank, Frau Fenbert, bis hierhin. Gleich reisen wir noch mit Ihnen und Kirche in Not nach Nordnigeria und Syrien. Radio weltweit. Zu Gast ist Karin Maria Fenbert, Geschäftsführerin des katholischen Hilfswerks Kirche in Not, Ostpriesterhilfe, das in über 140 Ländern tätig ist. Frau Fenbert, Sie waren im Januar in Syrien, in einer Stadt, von der wir in den vergangenen Jahren nur noch Trümmerbilder vermittelt bekamen.
Ja, ich war 5 Tage in Aleppo, eine geteilte Stadt, und zwar seit ungefähr Ende 2012 bis zum 22. Dezember letzten Jahres 2016. Dann gab es ja ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, sowas Ähnliches wie Frieden in dieser Stadt. Aber in diesen 4 Jahren war die Stadt geteilt in Ost und West. Es war, beziehungsweise ist, aber ich würde eher sagen, war eine völlig willkürliche Grenzziehung für meine Begriffe, zumindest das, was ich wahrgenommen habe, also geschlängelt durch die Stadt. Als Absperrung gab es Sandsäcke oder irgendwelche Plastikwälle. Und der eine Teil vom anderen Teil war oft nur 5 Meter auseinander. Und es war sicherlich ähnlich wie in Berlin. Nämlich, man konnte nicht vom Osten in den Westen und andersherum, es sei denn, man wollte sein Leben riskieren, weil natürlich an der Grenzlinie Scharfschützen stationiert waren, Panzer. Und es war also tödlich gefährlich, die Grenzen zu passieren.
Sie haben dort auch mit Bischöfen gesprochen, mit 6 an der Zahl. Was haben die Ihnen denn erzählt?
Ja, in Aleppo gibt es ganz viele christliche Konfessionen. Und es ging uns im Januar darum, diese verschiedenen Bischöfe jetzt zu einen, sofern es um die Hilfe für die notleidende Bevölkerung dort geht. dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und deswegen Spaltung passiert unter den Christen oder Neid oder sowas, weil man verschiedene Hilfsstandards hatte. Und es ist uns Gott sei Dank relativ schnell gelungen, diese Bischöfe bei diesen Fragen zu einen. Insofern wurde nach diesen Tagen in Aleppo das Ziel schnell erreicht und deswegen haben wir vor allem mit den Bischöfen gesprochen. Damit die sich auch zusammenschließen, wer hat wie viele Gemeindemitglieder noch, wie viele sind noch da, was brauchen die etc., damit man auch selber einen Überblick hat.
Was brauchen die, was haben die gesagt?
Also die Lebensmittelversorgung ist natürlich katastrophenmäßig. Als ich im Januar dort war, gab es nur eine breite Zufahrtsstraße nach Aleppo rein. Die führte erstmal durch die Ostgebiete, sodass man erstmal diese ganze zerbombte Stadt sah. Und über diese Zufahrtswege müssten ja die ganzen Nahrungsmittel irgendwie in die Stadt gelangen. Dann das Zweite, da man im Sommer 2016 das Elektrizitätswerk bombardiert hat, gibt es natürlich Strommangel in Aleppo. Viele haben nur, wenn sie sich's irgendwie leisten können, 2 Stunden Strom am Tag. Deswegen gibt es das Projekt 2 Ampere für jede Familie, sodass abends mal 2 Lichter und die Waschmaschine vielleicht laufen kann oder der Fernseher oder das Bügeleisen. Auch in Aleppo, vorher eine Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern, gibt es natürlich Hochhäuser und da geht dann natürlich kein Aufzug mehr und im Treppenhaus brennt kein Licht mehr. Das heißt, man braucht Taschenlampen, man braucht, um überhaupt Strom zu haben, Stromgeneratoren, aber die laufen mit Benzin.
Und, das ist wiederum teuer.
Das ist total teuer, weil die meisten Ölquellen kamen in den letzten Jahren in die Hände des IS. Deswegen gab es nur noch verminderte Ölförderung durch die Regierung und deswegen entsprechend teuer. Das andere wichtige Thema ist, dass durch die Sanktionen des Westens in Syrien die letzten Jahre keine Medikamente mehr aus dem Ausland gelangten. Und darum ist es dringend erforderlich, dass man die Medikamente für die chronisch Kranken vom Ausland her bezahlt, weil das für die Einheimischen unbezahlbar ist. Es sind Medikamente, die einheimische Pharmaindustrie noch herstellt.
Und es fehlt an Ärzten.
2/3 der Ärzte sollen Aleppo verlassen haben, vor allem die Fachärzte, sodass man teilweise dann eben sehr radikal agieren muss als Arzt. Und wie man das aus Kriegsgebieten kennt, es eben häufig Amputationen gibt.
Wie kann denn dann die Kirche dort helfen?
Also wir selber haben im Januar zu der Zeit insbesondere mit 2 Personen ganz eng zusammengearbeitet. Ein Jesuitenpater, der dort vor Ort stationiert war, und einen Einheimischen aus Aleppo, der war früher Webdesigner, hat natürlich durch den Krieg seinen Job verloren, hat Frau und 2 Kinder. Sein Haus wurde zerstört und er wohnt jetzt mit seiner Familie bei seinen Eltern. Und der arbeitet uns seit einigen Monaten zu und ist natürlich glücklich, dass er eine Arbeit hat, weil das nicht selbstverständlich ist in Aleppo. Das ist eher die kleine Minderheit. Und dass er was Sinnvolles zu tun hat. Er war immer guter Dinge. Sein Name war Riad. Seit ich in Aleppo war, weiß ich auch, dass Riad Garten heißt. Ja, und dann arbeiten wir natürlich auch zusammen mit zum Beispiel dem Jesuitischen Hilfsdienst oder mit der Caritas. Wir haben seit Jahren Kontakte mit Bischof Antoine Audot, der uns auch schon 2-mal in Deutschland besucht hat. Und der in Aleppo nicht nur der Bischof der chaldäisch-katholischen Kirche ist, sondern auch der Caritas-Direktor von Aleppo. Und so arbeiten wir mit verschiedenen Organisationen zusammen und gucken, wie wir helfen und unterstützen können. 2 wichtige Personen möchte ich noch nennen, nämlich eine Schwester Annie Demerjan. Die hat auch davor in Homs und in Damaskus geholfen und war in den letzten Monaten, letztes Jahr eben auch viel in Aleppo, um dort einen Helferkreis aufzubauen und der Bevölkerung zu helfen. Und die ist auf Hilfe von uns angewiesen. Oder den Franziskanerpater Ibrahim Alzerbach, der unter anderem dieses Projekt 2 Ampere für jede Familie mit uns zusammen fördert.
Danke, Frau Fennbert, bis hierhin. Wir reisen mit Ihnen gleich noch in den Norden Nigerias. Vorher lernen wir aber die Kopten in Ägypten kennen. Gleich hier in Domradio weltweit.
Domradio weltweit.
Kirche in Not ist in über 140 Ländern der Welt aktiv. Ein Schwerpunktland ist seit einigen Jahren Ägypten. Ungefähr jeder 10. Ägypter ist Christ. Die meisten sind Kopten, also orthodoxe Christen. Die Kopten sind eine der ältesten christlichen Gemeinschaften überhaupt. Apostel Markus brachte den christlichen Glauben um 50 nach Christus bereits nach Ägypten. Das heißt, die Kopten waren schon lange in Ägypten, bevor der Islam überhaupt entstand. Heute jedoch sind sie in ihrer Heimat Ägypten eine Minderheit und zunehmend Ziel von Anschlägen islamistischer Extremisten, so wie dieses Jahr an Palmsonntag.
Es ist Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, als nach dem Gottesdienst vor der St. Markus-Kathedrale von Alexandria eine Bombe explodiert. Es ist der Sitz des koptischen Papstes Tawadros II. Ein Video im Internet zeigt Chaos und Panik auf der Straße.
Ich hörte Leute schreien und plötzlich kamen Krankenwagen angerast. Überall lagen Tote, die von Ambulanzen eingesammelt wurden. Ich sah Geistliche, die Opfer trugen, und alles war voller Glassplitter und Blut. Überall lagen Verletzte in zerfetzten Kleidern.
Zeitgleich wird auch eine Bombe in der St. Georg-Kirche in Tanta in Nordägypten gezündet. Insgesamt wurden an diesem Palmsonntag mehr als 50 Menschen getötet und weit mehr als 100 verletzt. Als eine Woche später das Osterfest stattfindet, herrschen immer noch Trauer, Angst und Entsetzen in den koptischen Gemeinden des Landes. Immer wieder kommt es zu Angriffen auf Kopten. Bei einem Selbstmordanschlag des IS in der Kairoer Kirche St. Peter und Paul wurden im Dezember 2016 29 Menschen getötet. Auf der Sinai-Halbinsel hatten die Extremisten im Februar 2017 mehrere Kopten brutal ermordet und Dutzende Familien in die Flucht getrieben. Ende Mai beschossen Terroristen einen Bus mit christlichen Pilgern. Dabei wurden 28 Menschen getötet. Der koptische Bischof Anbar Damian sorgt sich um seine Glaubensbrüder in Ägypten.
Also wir haben den Eindruck, dass die Aggressivität der Muslimbruderschaften und der Salafisten deutlich zugenommen hat. Die machen uns dafür verantwortlich, dass der Präsident El-Sisi an die Macht kam und dass ihr Favorit, also Morsi, gestürzt worden ist.
Tatsächlich hatten sich 2013 viele Christen auf die Seite des neuen Präsidenten Assisi geschlagen, weil sie sich von ihm Schutz vor den Muslimbrüdern erhofften. Mit Sorge hatten sie zuvor verfolgt, wie nach dem Sturz Mubaraks 2011 Salafisten und radikale Muslime immer selbstbewusster auftraten und eine islamische Gesellschaftsordnung propagierten, in der Christen allenfalls noch einen Platz als Bürger zweiter Klasse finden sollten. Deshalb begrüßten die meisten Kopten den Militärputsch gegen Morsi. Doch dieses taktische Bündnis mit der Armee hat sich für die Kirche bislang nicht ausgezahlt. Die Sicherheitslage für die Christen in Ägypten wird immer schlechter, sagt der koptische Bischof.
Deswegen zeigen sie Racheaktionen gegen uns. Innerhalb kürzester Zeit, 2013, wurden über 96 Kirchen in Brand gesetzt, zerstört. Und es sind einzelne Fälle an Aggressionen, an Familien, an Geschäften. Aber diesmal war außergewöhnlich, weil man die Christen während des Betens am Sonntag attackiert hat und betroffen waren überwiegend Frauen und Kinder.
Angst und Wut sind groß unter den Kopten. Auch wenn Präsident Assisi nach jedem Anschlag kondoliert und die Einheit der Ägypter beschwört, fühlen sie sich von der Politik alleingelassen. Auch Anbar Damian fragt, warum haben die Sicherheitskräfte die Anschläge nicht verhindert? War die Polizei überfordert oder hat sie möglicherweise weggeschaut? Der Bischof fordert Aufklärung.
Es wird sehr schnell unterm Teppich gekehrt. Und deswegen denke ich mir, wenn dieser Fall nicht ehrlich und ordentlich aufgeklärt worden ist, dann habe ich die Befürchtung, dass sich wieder wiederholt.
Es ist ein grundlegendes Problem, denn Kopten werden in Ägypten systematisch diskriminiert. Kirchen dürfen nur gebaut oder auch nur renoviert werden, wenn eine staatliche Genehmigung vorliegt. Die zu bekommen ist schwer. Verbrechen an Kopten bleiben oft ungesühnt. Aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit können Kopten auch nicht Bürgermeister oder Gouverneure werden. Sie können nicht beim Militär, bei der Polizei oder in der Justiz arbeiten. Es gibt in Ägypten keine Christenverfolgung. Es gibt keinen Glaubenskrieg zwischen Muslimen und Kopten. Aber im Alltag fühlen sich Ägyptens Kopten als Bürger zweiter Klasse. Und damit müsse endlich Schluss sein, fordert Bischof Anbar Damian.
Wir sind keine minderwertigen Menschen. Das ist keine unverschämte Ambition, nur als gleichberechtigter Bürger leben zu können, mit allen Rechten und Pflichten. Und so wie die Muslimen und andere Religionsgemeinschaften in diesem Land Schutz genießen, dann ist das auch ein legitimes Recht, die christliche Minderheit im Heimatland auch ein Schutzrecht genießen.
Ein Beitrag war das von Ina Rotscheid. Domradio weltweit. Heute mit dem katholischen Hilfswerk Kirche in Not, Ostpriesterhilfe und Geschäftsführerin Karin Maria Fenbert. Frau Fenbert, Sie waren im März in Nordnigeria, einem Land, über dessen Probleme nicht annähernd so viel berichtet wird, wie beispielsweise über die Probleme in Syrien oder Irak. Bedauern Sie das?
Ja, das wird auch von den Bischöfen vor Ort sehr bemängelt, dass der Fokus der westlichen Medien immer nur auf den Nahen Osten geschaut hat und nicht auf die ganz schwierigen Umstände, zum Beispiel auch in Nordnigeria. Nordnigeria ist ein bisschen ein zweigeteiltes Land. Nordnigeria, 19 Bundesstaaten, 12 davon haben die Scharia. Also mit anderen Worten, es geht so ein bisschen darum, Islam gegen Christentum, wenn man das mal ganz überspitzt ausdrücken möchte. Und besonders zu leiden haben die Christen natürlich in Nordnigeria, insbesondere Maiduguri. Maiduguri ist eine Stadt mit über 1 Million Einwohner im nordöstlichen Bundesstaat Borno. Und aus Maiduguri stammt die weltweit bekannte Terrorgruppe Boko Haram. Boko Haram ist 2002 entstanden in einer Moschee, 500 Meter weit weg vom damaligen Bischofssitz in Maiduguri. Ich bin dort gewesen. Die Moschee gibt es inzwischen nicht mehr. Sie wurde von Regierungstruppen mittlerweile zerstört. Aber 2002 wurde dort erstmal 4 Jahre lang Mitglieder gesammelt. Diese Gruppierung hat salafistische Wurzeln. Und erst 2006 wurde man gewalttätig. Und zwar zunächst nur gegen Christen. Und zwar hat man zunächst erst nur Männer umgebracht. Später auch Frauen und Kinder. Und später auch moderate Muslime, die nicht den Islam vertreten, die diese Gruppierung vertritt. Dann waren wir auch nach Jos, der Stadt, wo der Bischofssitz ist von Erzbischof Kaigama, dem Vorsitzenden der nigerianischen Bischofskonferenz. Jos liegt eigentlich eher in einem gemäßigten Staat, im Staat Plateau. Der Gouverneur dieses Staates ist Katholik, hat uns auch alle empfangen. Dennoch kämpfen die Muslime auch um die Vorherrschaft im Staat Plateau. Von dort sind wir nach Kafanchan gefahren. Das wird kaum jemand kennen und jemals von gehört haben in Deutschland. Das liegt eine Diözese im Süden des Staates Kaduna. Aber ist auch wichtig, in den Fokus genommen zu werden, denn in Kafanchan agieren die sogenannten Fulani. Fulani,
wer ist das?
Fulani ist ein Völkerstamm, der nicht nur in Nigeria ansässig ist und auch nicht nur in Nigeria Terror treibt. Es sind nomadisierende Hirtenvölker und die haben Angst, dass sie noch genügend Weideland finden für ihre Herden. Und deswegen gehen sie vor allem gewaltsam gegen christliche Bauern vor, plündern und zertrampeln die Felder. Und der Bischof von Kafanchan erzählte uns im März, dass in den letzten 6 bis 7 Monaten er in seiner Diözese wegen der Fulani 1000 Todesopfer zu beklagen hatte. Dieser Bischof war auch der Ansicht, ich kann das jetzt nicht nachprüfen, war auch der Ansicht, dass nach Boko Haram die Fulani die drittgefährlichste Terrorgruppe der Welt nach dem IS ist, und zwar deswegen wegen der Tötungsdelikte, also noch vor Al-Qaida.
Trotz aller Schrecken, muss man sagen, gibt es auch Geschichten mit einem Happy End aus Nordnigeria. Eine hören wir gleich.
Domradio weltweit.
Boko Haram und das gewalttätige Nomadenvolk der Fulani terrorisieren Teile Nordnigerias. Gerade dort versucht Kirche in Not zu helfen. Und trotz aller Schreckensmeldungen von dort gibt es auch Geschichten, die fast wie ein Wunder wirken, Frau Fenbert.
Ja, da gibt es eine besonders schöne Geschichte, die hat mir ein Herr erzählt, der heißt mit Vornamen Emanuel. Und zwar in Maiduguri haben wir das zu hören bekommen. Er saß vor uns und erzählte uns, wie seine Stadt von Boko Haram eingenommen wurde. Boko Haram ist wirklich mit den besten militärischen Waffen und Ausrüstung ausgerüstet. Und als er das bemerkte, war es zu spät für seine Familie, um noch aus der Stadt zu fliehen. Und er beschloss mit seiner Familie, sie verhalten sich jetzt mucksmäuschenstill in ihrem Haus, versuchen mit den Lebensmitteln, die noch da sind, auszukommen. Und in der Region, Nordnigeria liegt in den Ausläufern der Sahara, es ist sehr heiß. Dort haben die meisten, die ein Haus haben, auf ihrem Dach einen Wassertank für ihre Wasserversorgung. Und diese Familie beschloss, Also dieses Wasser wird nur benutzt, um zu trinken. Es wird sich nicht mehr gewaschen, es wird nur noch damit getrunken. Außerdem,
um
Wasser zu sparen, ja klar. Außerdem beschloss die Familie, also eine christliche Familie natürlich, morgens, mittags und abends gemeinsam den Rosenkranz zu beten. Drumherum um ihr Haus war tagelang schwer bewaffnete Boko Haram-Kämpfer. Vor ihrem Haus war sogar ein Kontrollposten von Boko Haram. Sie hörten über ihrem Haus Helikoptergeräusche, Flugzeuggeräusche. Und das Erstaunliche war, dass ihr Haus nie untersucht wurde in vielen Tagen. Am 43. Tag nahmen die Regierungstruppen den Ort wieder ein, befreiten diesen Ort von den Boko Haram-Kämpfern. Und der Mann Emanuel, er konnte sein Haus verlassen. Er untersuchte auch auf dem Dach seinen Tank, seinen Wassertank und stellte fest, genau an diesem 43. Tag war das Wasser zu Ende gegangen. Und er wollte uns diese Geschichte unbedingt erzählen, auch um uns zu sagen, wie wichtig das Rosenkranzgebet ist.
Sie haben eben schon angesprochen, auch wie dramatisch die Lage der Christen in der ganzen Welt ist. Das ist nun mal Ihr Anliegen in erster Linie, das Anliegen von Kirche in Not. Wie verändert sich denn die Lage der Christen weltweit aus Ihrer Sicht?
Zu Lebzeiten von Pater Werenfried war natürlich die schlimmste Verfolgung für Christen, die vom Kommunismus ausging. Das hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Nicht, dass der Kommunismus schon verschwunden wäre. Dennoch ist das als Grund mehr am Abnehmen. Es gibt solche autarken Regierungssysteme wie Nordkorea, die ganz schrecklich sind für Christen. Aber, und das ist natürlich bei uns, denke ich, am präsentesten, die größte Gefahr mittlerweile für Christen ist der in den letzten Jahren so extremistisch gewordene Islam. Während man noch vor einigen Jahren, zum Beispiel auch in vielen Ländern Afrikas, relativ friedlich nebeneinander herleben konnte, Moslems und Christen, wird das in den letzten Jahren zu einem immer größeren Problem. Allerdings nicht nur für Christen, denn die Hauptleidtragenden des islamischen Extremismus sind die Moslems selber. Weshalb es auch dringend erforderlich ist, dass die Moslems untereinander sich darüber im Klaren werden, wie ihr Umgang mit der Gewalt ist.
Welche Aufgaben und Ziele für Ihre eigene Arbeit in den nächsten Jahren ergeben sich genau aus diesen Erkenntnissen?
Ja, zum einen, wir fördern schon lange auch Projekte, wo es um den sogenannten interreligiösen Dialog geht. Also da kann man sicher keine theologischen Diskussionen führen, aber es gibt ja bestimmte Sachen, wo wir gemeinsam an einen Strang ziehen können. Und in solchen Ländern wie afrikanischen Ländern, wo beide zusammenleben, Christen und Muslime, gibt es, auch wenn das manchmal sehr trostlos ist, aber es gibt trotzdem keine Alternative zu diesem Dialog. Aber ich sehe noch etwas anderes, was wichtig ist. Gerade der extremistische Islam, der fühlt sich ja gerade bestärkt in seinem Agieren, wenn er die sogenannte dekadente westliche Welt sieht. Und in der westlichen Welt breitet sich immer mehr ein ziemlich aggressiver Atheismus aus. Und das birgt große Herausforderungen in sich. Denn wenn Leute erstmal vom Glauben sich verabschiedet haben, Menschen zurückzugewinnen, ist in der Regel sehr schwer.
Herzlichen Dank, Frau Fennbert. Pater Werenfried van Straten, Ihr Gründer, der Gründer des Hilfswerks Kirche in Not, hat über die Zukunft von Kirche in Not einmal gesagt, das Ende ist noch nicht in Sicht, denn das Land seiner Ruhe bleibt unerreichbar, solange ein Volk, dessen Herz in die Irre geht, seine Wege nicht kennt. Das bedeutet, dass weder ihr noch ich uns zur Ruhe setzen dürfen und dass niemand sich der betenden, büßenden, opfernden oder dienenden Aufgabe, die Gott ihm in unserem Werk zugewiesen hat, vorzeitig entziehen darf. Ich wünsche Ihnen, Frau Fennbert, und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Hilfswerk Kirche in Not die Kraft, dieser Aufgabe immer wieder neu anzugehen. Danke, dass Sie da waren. Das war Domradio weltweit. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mölder.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.